J.
Februar 2016 in Leverkusen. Marein Deckers, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG, hat sein großzügiges Büro in der gläsernen Firmenzentrale. Der 58-Jährige, blond und schlank, sitzt mit seinem Vorgänger Werner Wenning sowie dem Chefstrategen des Konzerns Werner Baumann zusammen. Seit Stunden sind die drei Männer am Debattieren. Deckers ist müde. Er massiert sich die von Kopfschmerzen geplagte Stirn und greift zu einer Aspirintablette.
Ich brauche ein Glas Wasser. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Mir sagt man nach, ich sei zu risikobereit für ein deutsches Unternehmen, aber ihr seid ja größenwahnsinnig.
Werner Wenning, 69 Jahre, lehnt sich nach vorne. Er hat volles Haar und trägt eine rahmenlose Brille. Seine Stimme ist ruhig.
Marein, wir haben dich ins Unternehmen geholt, weil du die internationalen Märkte kennst. Davon wollen wir jetzt profitieren. Jetzt erst. Ich habe 5 Jahre in Folge Rekordergebnisse eingefahren. 4,1 Milliarden Nettogewinn letztes Jahr. Ich habe auch Firmen gekauft, mit Bedacht. Aber Monsanto!
Chefstratege Baumann, 53 Jahre, geht am Laptop durch seine Unterlagen. Er ist schmächtig und trägt eine runde Brille. Seine Zahlen hat er fest im Blick.
Du hast gut gewirtschaftet, Marein, und genau das ist der Grund, dass wir jetzt Monsanto kaufen können.
Deckers steht auf. Unruhig läuft er hin und her.
Für 62 Milliarden US-Dollar? Das sind fast 56 Milliarden Euro. Dafür müssten wir gewaltige Schulden machen. Was ist mit unserer Pharmasparte?
Baumann runzelt die Stirn und wirft einen erneuten Blick auf den Bildschirm.
Unserer Pharmasparte geht es finanziell hervorragend. Und wie lange noch? Die wichtigsten Patente laufen aus. Wir brauchen neue Produkte und dafür müssen wir investieren. Aber doch nicht in einen amerikanischen Agrarkonzern, der seit über 40 Jahren dasselbe umstrittene Pflanzenschutzmittel verkauft.
Wenning sitzt sich auf und schaut Deckers fest an.
Du sagst es doch selbst, nur mit anderen Worten. Glyphosat ist ein Erfolgsprodukt auf der ganzen Welt. Glyphosat wurde bei der Weltgesundheitsorganisation letztes Jahr als krebserregend eingestuft. Monsanto gilt in den USA als Bad Boy. Wisst ihr, was passiert, wenn dort auch nur eine Person erfolgreich klagt?
Wenning lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Um das zu verhindern, haben wir unsere Anwälte. Wenn wir Monsanto nicht kaufen, wird es jemand anderes tun. Pfizer zum Beispiel.
Dann erreichen sie, was wir wollen. Eine marktbeherrschende Stellung bei Pharma und Pflanzenschutz.
Deckers schließt seine Augen und massiert sich die Schläfen. Wenning legt nach.
Und außerdem hat Monsanto noch mehr zu bieten. Sie haben von überall her Daten. Die können wir verwenden, um unsere Produkte passgenau auf den Markt zu bringen. Die digitale Landwirtschaft ist die Zukunft.
Deckers öffnet seine Augen wieder.
Ja, und dann haben wir die nächste Debatte. Bayer, die Datenkrake. Nein, ich werde dieses Unternehmen diesem Risiko nicht aussetzen. Noch haben wir die Chance, das Ganze abzublasen.
Deckers schaut erst zu Baumann herüber, dann zu Wenning. Keine Reaktion. Deckers ist überstimmt.
Gut. Dann müsst ihr euch einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Ich gehe.
Marein Deckers macht seine Ankündigung wahr und übergibt die Konzernleitung an Werner Baumann. Der bietet noch im selben Jahr für eine Übernahme von Monsanto. Nicht die geplanten 62, sondern 66 Milliarden US-Dollar, heute etwa 77 Milliarden Euro. Am 7. Juni 2018 ist die Übernahme von Monsanto durch die Bayer AG abgeschlossen. Es ist die größte Übernahme, die jemals ein deutsches Unternehmen gewagt hat. Baumann ahnt nicht, welches Ausmaß die Folgen dieser Entscheidung haben werden. Weitere Hunderttausende Klagen werden folgen. Eine Welle, die auch Bayer mit in den Abgrund zu reißen droht.
Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die Bayer-Story von Studio J.
Die Bayer AG ist heute eine Holdinggesellschaft, die drei Divisionen unter ihrem Dach vereint. Eine davon ist die Bayer Crop Science AG, das weltweit größte Unternehmen für Agrarchemie. Es verkauft Saatgut und Pflanzenschutzmittel gegen Unkraut und Insekten. Die beiden anderen Divisionen stehen für rezeptpflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Ihr bekanntestes Produkt ist die Aspirin-Tablette, die seit rund 125 Jahren in fast unveränderter Form auf dem Markt ist. Die heutige Struktur des Konzerns ist geprägt durch aggressives Wachstum sowie Zukäufe von Unternehmen. Und auch durch den Verkauf ganzer Sparten, die Bayer einst groß gemacht haben. Denn die Geburtsstunde des Unternehmens liegt über 160 Jahre zurück. Als Pionier der deutschen Chemiebranche erschafft sich Bayer mit Leverkusen eine ganze Stadt. Der firmeneigene Sportverein bringt einen der erfolgreichsten Fußballclubs Europas hervor. Aber die Erfolge haben auch Schattenseiten. Giftige Abfallprodukte und unerwünschte Nebenwirkungen sorgen für Schlagzeilen und Auseinandersetzungen mit Umweltschutzorganisationen. Doch die Geschichte von Bayer zeigt auch, dass schnelles Wachstum und Fusionen schon früh eine entscheidende Rolle gespielt haben. Dabei beginnt alles ganz bescheiden. Nicht mit Pflanzenschutzmitteln oder weißen Tabletten, sondern mit bunten Farben. Das ist Folge 1 von 4. Die Karls und die Friedrichs. ...1862 in Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal. In einer gemütlichen Gaststätte mit urigen Holzverkleidungen wartet ein alleinsitzender Stammgast auf seine Bestellung. Es ist der Kaufmann Friedrich Bayer, 37 Jahre, hohe Stirn und Vollbart, in einem schicken Anzug.
So, Herr Bayer, einmal das Tagesgericht und ein trockener Rotwein.
Vielen Dank. Ein Mann betritt die Gaststätte. Bayer schaut zu ihm auf. Er kennt ihn gut. Nochmal das Gleiche, bitte. Friedrich, nimm noch Platz. Der Mann nickt Bayer zu. Es ist Johann Friedrich Westcott, ein leicht untersetzter Herr von 40 Jahren, mit rundlichem Gesicht und einem modischen, von Ohr zu Ohr verlaufenden Kinnbart.
Der andere Friedrich, da lasse ich mich nicht zweimal bitten.
Ich habe schon für dich bestellt. Geht auf mich.
So großzügig heute. Du willst doch über geschäftliche Dinge sprechen.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Ich habe nachgedacht. Du bist Baumwollfärber und Chemiker. Ich bin Kaufmann für Textilfarben. Es gibt da diese neuen Teerfarbstoffe in Frankreich und England. Die Anilinfarben.
Das sind gute Farben. Habe selbst einige Tests gemacht. Leider müssen sie importiert werden.
Genau das ist unsere Chance. Was ist, wenn wir diese Farben selbst produzieren?
Ich handle schon seit über 15 Jahren mit Farben. Ich habe Kontakte in ganz Europa und den USA.
Teerfarbstoffe werden der Durchbruch. Nur versteht das hier noch niemand.
So, einmal für den Herrn Westcott. Wohlbekommt.
Vielen Dank.
Das riecht gut.
Bayer ist voller Tatendrang. Er kann die Antwort seines potenziellen Geschäftspartners kaum abwarten.
Und? Was sagst du?
Lecker.
Sind die Farben denn nicht patentiert?
Nicht hier in Preußen. Es gibt ja gar keine landesweite Patentregelung. Wir müssen nur bessere und schnellere Verfahren für die Herstellung entwickeln. Da lohnt sich der Import nicht mehr und wir profitieren.
Westcott lehnt sich nachdenklich zurück.
Dafür wären zunächst einmal aber eine Menge Versuche notwendig, die kosten Zeit und Geld. Und niemand garantiert, dass wir auch wirklich bessere Verfahren finden.
Risiko gehört zum Geschäft. Wir fangen das ganz klein an. Einfach bei uns in der Küche. Und dann gründen wir ein gemeinsames Unternehmen.
Also, wenn du glaubst, dass du mich mit einem Abendessen bestechen kannst, damit ich wochenlang den Herd mit dir teile und Farben mische.
Bayer schaut enttäuscht rein und sinkt in sich zusammen.
Dann hast du verdammt nochmal recht. Lass es uns angehen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Stoßen wir an auf unsere Partnerschaft.
Friedrich Bayer wird 1825 als einziger Junge von 6 Geschwistern in Barmen, dem heutigen Stadtteil von Wuppertal, geboren. Die Familie Bayer ist dort seit Generationen in der Textilindustrie tätig. Seine Lehre absolviert Bayer in einer Chemikalienhandlung. Bereits mit 20 Jahren macht er sich als Händler für Textilfarben selbstständig. Er ist so ehrgeizig, dass er sogar seinen Namen ändern lässt, als sich in der Gegend ein Betrüger gleichen Namens herumtreibt. Aus Bayer mit E
wird Bayer mit A. Der Händler mit neuer Schreibweise ist schon bald ein angesehener Kaufmann. Sein Geschäftspartner, Johann Friedrich Westcott, wird 1821 geboren. Er ist das dritte Kind unter 13 Geschwistern und kann ebenfalls auf eine lange Familientradition in der Textilverarbeitung zurückblicken. Sein Großvater hatte eine Bleiche in Barmen. Sein Vater ist ebenfalls Färber. Westcott tritt in dessen Fußstapfen und beliefert mit seiner Baumwollstrangfärberei exklusive Großkunden. Die Versuche der beiden Männer mit den neuen Anilinfarben aus Steinkohlenteer führen zum Erfolg. Nach einigen Monaten Arbeit entdecken sie ein verbessertes Verfahren zur Herstellung des sogenannten Fuchsinrots. Ein bläuliches Rot, das seinen Namen von den Blütenblättern der Fuchsie hat. Heute kennen wir den Farbton unter dem Namen Magenta. Um diese und andere Farben selbst herstellen und vertreiben zu können, beginnen Bayer und Westcott noch 1862 mit der eigenen Fabrikation. Im folgenden Jahr gründen sie eine offene Handelsgesellschaft unter dem Namen Friedrich Bayer e Compagnon. Noch im ersten Jahr steigt die Zahl der Mitarbeiter von 1 auf 12 an. Die Fuchsinproduktion steigt bis 1865 von rund 11 Kilogramm täglich auf das Vierfache. Friedrich Bayer hat als Kaufmann gute Kontakte. Er denkt früh international und investiert im selben Jahr in eine Farbenfabrik in den USA. Doch das Herz des Unternehmens liegt in Barmen. Vorerst. Barmen, Frühjahr 1866. Friedrich Bayer überquert das äußere Gelände seiner Farbenfabrik. Er trägt eine kleine Tasche in der Hand, die er eng an seinen Körper drückt. Ein Arbeiter bemerkt seinen Chef.
Guten Tag, Herr Bayer. Ist heute schon wieder Lohntag?
Natürlich. Wer gut arbeitet, soll pünktlich seinen Lohn erhalten. Und gleich gibt es was zu essen. Wunderbar, mir knurrt schon der Magen. Was war das?
Bayer läuft mit einigen Arbeitern um die Ecke des Hauses. Dort erblicken sie die Quelle des Lärms, gleich neben einem großen gedeckten Tisch. An einem Karren ist die Achse gebrochen. Ein Teil der Ladung hat sich über den Boden verteilt. Mitten bei den Aufräumarbeiten hilft sein Geschäftspartner Friedrich Westcott.
So Leute, zack, zack. Je schneller wir sind, desto früher können wir essen.
Sie sind gar nicht sauer? Und helfen auch noch mit?
Sauer? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Außerdem habe ich Hunger. Na, und bitte, schon geschafft.
Bayer, Westcott und die Arbeiter setzen sich an den gedeckten Tisch, wo Bayers Frau Juliane gerade dampfende Pfannkuchen aufträgt.
Lang zu, lasst es euch schmecken.
Ich muss sagen, Frau Bayer, Ihre Pfannkuchen sind die allerbesten.
Sie können es ruhig zugeben. Auf Dauer immer Pfannkuchen wird schnell eintönig.
Wir brauchen eben das Eiweiß für die Farben. Und das Eigelb bleibt übrig. Eine ganze Menge davon. Eigentlich...
Friedrich Bayer hört dem Arbeiter aufmerksam zu.
Eigentlich was? Naja, ich habe einen Cousin, der arbeitet in einer Konditorei. Die haben bestimmt Verwendung dafür.
Bayer schaut erst seinem Arbeiter in die Augen, dann seinem Partner Westcott. Ein stummes Nicken, dann springt Bayer auf.
Meine Herren, solche Ideen wollen wir hier hören. Wenn wir unser Eigelb wirklich verkaufen können, dann lege ich die Summe am nächsten Zahltag oben drauf.
Aber den Lohn für heute bekommen Sie trotzdem noch, oder?
Bayer öffnet seine mitgebrachte Tasche. Es ist die Lohntüte.
Selbstverständlich. So, das ist für Sie. Gute Arbeit. Das ist für Sie. Das ist für Sie.
Die Anfänge der Farbenherstellung bei Bayer in Barmen sind geprägt von einer kleinen, aber eingeschworenen Gemeinschaft. Bayers Ehefrau Juliane arbeitet im Büro und komplettiert das Bild des bescheidenen, aber stetig wachsenden Familienunternehmens. Gute Stimmung ist auch nötig, denn die Herstellungsverfahren der Farben sind schweißtreibend. Die Arbeiter müssen die Farbgemische in Schmelzkesseln ansetzen und mit einer Eisenstange rühren. Die Masse wird bis auf 150 Grad erhitzt und schließlich filtriert und abgegossen. So entsteht eine sogenannte Schmelze. Bei der Herstellung eines besonders klaren Blautons werden dem Gemisch Eiweiße hinzugefügt. Die übrig gebliebenen Eidotter werden schließlich an eine örtliche Konditorei verkauft. Es ist einer der ersten Fälle, in denen Nebenprodukte der industriellen Farbherstellung eine völlig andere Verwendung finden. Erst später stellt sich heraus, dass das Eiweiß zur Herstellung der Farbe gar nicht benötigt wird. Für die Produktion des wichtigen Fuchsinrots braucht man allerdings einen anderen, weitaus gefährlicheren Stoff. Kaufmann Friedrich Bayer und Färber Friedrich Westcott haben Erfolg. Ihre Farben sind gefragt. Um die Nachfrage zu befriedigen, läuft die Fabrik schon bald am Rande ihrer Kapazität. Sie wird zu klein. Doch der Platzmangel geht für die Pioniere der Farbenherstellung mit einem ganz anderen Problem einher. Dieses wird den Bayer-Konzern bis in die Gegenwart begleiten. Denn viele Stoffe in der Chemieindustrie sind vor allem eins: giftig. Barmen im Sommer 1866. In einem großen, aber kargen Gebäude aus roten Backsteinen hat Friedrich Bayer sein zweckmäßiges Büro. Hier schreibt der Unternehmer Briefe an seine zahlreiche Kundschaft im In- und Ausland. Dann horcht er auf.
Was ist das für ein Lärm?
Bayer erhebt sich von seinem Platz und läuft durch den Flur zur Haustür. Als er sie öffnet, sieht er sich einem Pulk von aufgebrachten Menschen gegenüber, die in Fabriknähe wohnen. Sie werden von seiner Frau Juliane und seinem Geschäftspartner Westcott beschwichtigt.
Ganz langsam, einer nach dem anderen. Ah, Friedrich, da bist du ja.
Wenn die Damen und Herren mir verraten mögen, was hier los ist. Ihre Fabrik hat unseren Brunnen verseucht, das ist los. Mit Arsenik. Das kommt doch aus Ihrer Fabrik, Herr Bayer.
Friedrich Bayer wendet sich an Westcott, der für die Herstellungsprozesse verantwortlich ist. Er zieht ihn zur Seite.
Stimmt das? Könnte das aus unserer Fabrik sein?
Ja, leider. Du weißt doch, dass letztens die Auffangbehälter für das Arsenik durchgerostet sind.
Oh nein, das habe ich total vergessen. Ich war auf Reisen. Es ist so viel zu tun, so viel Kundschaft. Herr Bayer, haben Sie uns gehört? Wir verlangen eine Entschädigung.
Eine Entschädigung? Schauen Sie sich doch mal an. Sie tragen doch selbst unsere Farben. Steht Ihnen übrigens ganz hervorragend.
Bayer schließt kurz die Augen und atmet durch. Dann wendet er sich an die Menge und legt Daumen und Zeigefinger an den Mund.
Meine Damen und Herren, Sie sollen Ihre Entschädigung bekommen. Wir werden das Wasser selbst untersuchen. Geben Sie uns eine Woche Zeit, dann reden wir. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden.
Bayer wendet sich wieder zur Tür.
Was hast du vor, Friedrich?
Wir, meine Liebe, wir brauchen einen neuen Standort.
Für die Herstellung des erfolgreichen Fuchsinrots wird zunächst Arsensäure benötigt. Im Herstellungsprozess bleibt hochgiftiges Arsenik übrig. Es ist das Gift, das man heute vor allem aus Kriminalfilmen kennt. Als Mordwerkzeug. Bayer und Westcott zahlen den Anwohnern Entschädigungen für das verseuchte Grundwasser. Noch 1866 wird ein Grundstück im benachbarten Elberfeld erworben. Ein Jahr später entsteht dort eine neue Farbenfabrik. Die Arbeiterschaft bei Bayer erhöht sich auf 50. 1871 wird Preußen Teil des Vereinten Deutschen Reichs. Es ergeben sich neue Märkte für ansässige Unternehmen. Doch die Firmengründer Friedrich Westcott und Friedrich Bayer erleben den neuen Staat nur kurz. Sie versterben bereits 1876 und 1880 mit jeweils 55 Jahren. Ihre Hinterbliebenen sowie wichtige Führungskräfte des Unternehmens sind an vielen Stellen verwandtschaftlich verbunden. Gemeinsam gründen sie am 1. Juli 1881 eine Aktiengesellschaft. Das Startkapital 5,4 Millionen Mark. Das wären heute etwa 47 Millionen Euro. Bayer hat zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 300 Mitarbeitende. Sommer 1886 in Elberfeld. Seit 8 Jahren sind die neuen Fabriken an der Wupper Hauptsitz von Bayer. Der 25-jährige Chemiker Karl Duisberg mit dünnem Schnauzbart ist erst wenige Jahre im Unternehmen. Trotzdem ist er bei Bayer bereits Leiter einer Fabrik, die von ihm erfundene Farbstoffe herstellt. Er führt seinen kaum älteren Kollegen Dr. Oskar Hinsberg über das Fabrikgelände. Und, Herr Dr. Hinsberg, wie gefällt Ihnen unsere Fabrik?
Ich bin beeindruckt, Herr Duisberg. Sie ist auf dem modernsten Stand. Sie scheinen hier alles im Griff zu haben.
Dr. Oskar Hinsberg trägt Anzug und einen stattlichen Vollbart. Er ist Chemiker, der für Bayer an der Universität Freiburg forscht. Nun soll er das Werk kennenlernen. Zwischen den verstreuten Gebäuden lagern auf dem Gelände vor allem Unmengen von Holzfässern. Hinsberg bemerkt Duisbergs besorgten Blick.
Nun ja, alles habe ich nicht im Griff. Schauen Sie sich mal die ganzen Fässer an.
Was ist mit denen?
Nichts, das ist es ja eben. Sie liegen hier herum. 30.000 Kilogramm Paranitrophenol.
So viel?
Das bleibt bei der Herstellung Ihrer blauen Benzofarbe übrig, oder?
Korrekt.
Natürlich, die blaue Farbe wird sich prächtig verkaufen, genau wie die rote. Aber das Zeug in den Fässern bleibt übrig. Wenn ich nur wüsste, was man damit...
Friedrich! Beifuß!
Na, wer bist du denn? Ja, du bist ein guter Junge. Wer ist ein guter Junge?
Hallo, Herr Duisberg. Entschuldigen Sie. Wenn er doch nur hören würde.
Gar kein Problem. Sie wollen sicher Ihren Gatten abholen. Grüßen Sie ihn von mir.
Mach ich. Komm, Friedrich.
Duisberg muss schmunzeln. Denn was nur wenige wissen, sein erster Vorname lautet ebenfalls Friedrich. Doch dann wird er nachdenklich. Er greift sich ans Kinn und wendet sich an Oskar Hinsberg. Sie wissen doch, dass ich vor 2 Jahren in Straßburg geforscht habe, im Auftrag der Firma. Ich habe da eine interessante Geschichte gehört.
Jetzt bin ich aber gespannt.
2 Ärzte wollten einem kranken Hund helfen. Die Hundeseuche. Sie haben jemanden zur Apotheke geschickt, um Naphthalinpulver zu kaufen. Und das hat ihm sofort geholfen. Fast zu gut. Denn das Mittel war gar kein Naphthalin.
Nein? Was denn dann?
Acetanilid. Also acetyliertes Anilin. Der Apotheker hatte ins falsche Gefäß gegriffen. Unsere Konkurrenz von Kalle und Co. bringt diesen Stoff bald als Medikament heraus. In diesen Fässern hier ist zwar kein Anilin, aber... Hinsbergs Gesicht erhellt sich.
Das ist schlau. Sie nutzen einen Rohstoff aus der Farbenherstellung. Aus dem Zeug in diesen Fässern könnte man etwas ganz Ähnliches machen. Vielleicht ein neues Medikament. Ein besseres Medikament.
Ein Medikament von Bayer? Warum eigentlich nicht? Kalle & Co. ist ein Konkurrenzunternehmen aus Biebrich am Rhein, das ebenfalls Farben herstellt. Dort wird der Rohstoff aus der Straßburger Apotheke durch Acetylierung des Farbenrohstoffs Anilin gewonnen. Dadurch entsteht das fiebersenkende Schmerzmittel Antifebrin. Es kommt 1887 auf den Markt. Dr. Oskar Hinsberg entdeckt durch Acetylierung einen Stoff, der sogar noch besser wirkt als das Antifebrin der Konkurrenz. Dafür nutzt er den Rohstoff Paranitrophenol, der vorher unbeachtet in den Fässern vor Duisbergs Farbenfabrik liegt. Bayers erstes Arzneimittel entsteht und erscheint 1888 auf dem Markt. Es trägt den Namen Phenacetin und wirkt gegen Schmerzen und Fieber. Eine 3-jährige Grippewelle in den USA führt zu reißendem Absatz des neuen Medikaments. Duisberg lernt etwas ganz Entscheidendes. Es ist möglich, aus Nebenprodukten der Farbenherstellung Medikamente herzustellen. Und diese können problemlos international vertrieben werden. Ein völlig neues Geschäftsfeld, das ab 1899 seinen Durchbruch feiert. In diesem Jahr kommt Bayers berühmtestes Produkt auf den Markt. Aspirin, ein Medikament, das ebenfalls auf dem chemischen Prinzip der Acetylierung beruht. Der so gewonnene Wirkstoff, Acetylsalicylsäure, hilft zuverlässig gegen Fieber, Schmerzen und wirkt entzündungshemmend. Aspirin feiert seinen Erfolg aber vor allem wegen seiner praktischen Darreichungsform als Tablette und den kaum vorhandenen Nebenwirkungen. Deshalb kann es sich auch bis in die Gegenwart am Markt halten. Für das Unternehmen nicht nur ein Dauerbrenner, sondern ein Aushängeschild. Bayers zeitgleich entwickeltes Medikament Heroin wird gegen Husten und Schmerzen eingesetzt und weltweit ohne Rezept vertrieben. Erst Jahrzehnte später wird sein hohes Suchtpotenzial erkannt und zum Verbot von Heroin führen. Die chemischen Labore in Elberfeld werden zum Mittelpunkt der Pharmaforschung bei Bayer. Doch die Farbenfabriken sind auch ihrem zweiten Standort entwachsen. Der neue soll am Rhein liegen. Wiesdorf, 1891 an einem Sonntag. Ein weitläufiges Fabrikgelände am Rhein mit Gebäuden aus Backstein. Karl Duisberg lässt sich über das Gelände führen. Er ist inzwischen Leiter der wissenschaftlichen Versuche bei Bayer und Prokurist. Er hat also eine Vollmacht, seinen Arbeitgeber in geschäftlichen Angelegenheiten zu vertreten. Sein Gastgeber ist ebenfalls Prokurist. Er vertritt die Vereinigten Ultramarinwerke, ehemals Leverkus, Zeltner und Konsorten.
Hier sehen Sie das Herzstück, unser Fabrikationsgebäude für das Alizarinrot. Mit Rot hat bei Ihnen ja auch alles begonnen, das berühmte Fuchsin.
Das war noch vor meiner Zeit, aber es stimmt. Leider werden in Barmen und Elberfeld unsere Fabriken zu klein. Der Preis des Erfolgs.
Ich verstehe. Auch die Söhne von Karl Leverkus streben Veränderungen an, seit ihr Vater verstorben ist. Deshalb können wir diesen Teil unserer Fabrik auch an Sie verkaufen, falls Sie interessiert sind.
Es ist recht vielversprechend. Anbindung an die Schiene und natürlich an den Rhein. Sagen Sie, hier wohnen doch Arbeiter. Wie ist das Trinkwasser aus den Brunnen?
Der Prokurist schaut sich um. Schließlich wendet er sich an einen der wenigen Arbeiter, die anwesend sind.
Hey, Kollege, komm mal her. Du wohnst doch hier in Leverkusen. Wie ist bei euch das Brunnenwasser? Der Herr Duisberg von den Elberfelder Farbenfabriken fragt.
Das Brunnenwasser? Kann ich klagen. Unser Abwasser geht doch sowieso in den Rhein. Der ist groß genug.
Duisberg sieht erfreut aus.
Das höre ich gerne. Aber sagen Sie, wie haben Sie Ihre Siedlung eben genannt? Leverkusen?
Der Prokurist lächelt.
Ganz genau, Leverkusen. So hieß schon der Familiensitz der Leverkus im Bergischen Land. Die Siedlung hier, Fabrik und Arbeiterquartiere, das hat der Senior auch immer Leverkusen genannt.
Duisberg kommt ins Grübeln und fasst sich wieder einmal ans Kinn. Wohnen und arbeiten in einer Siedlung. Leverkusen. Ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Die Gegend um das beschauliche Wiesdorf wird von den Bayer-Angestellten zunächst spöttisch das End der Welt genannt, als immer mehr Fabriken Bayers dorthin verlagert werden. Doch die Lage am Rhein ist ideal. Für Transportschiffe und für Abwässer. 1894 verfasst Duisberg eine Denkschrift, in der er den systematischen Ausbau des neuen Standorts skizziert. Denn er hat eine Vision. Und die setzt er um. Schritt für Schritt. Das Gelände am Rhein wird in den Folgejahren nicht nur zur Heimat der wichtigsten Fabriken. Duisberg denkt auch an großzügige Wohnhäuser für die Mitarbeitenden und an Einkaufszentren. Kunst und Kultur halten Einzug. Der Begriff Bayer-Familie bekommt eine völlig neue Bedeutung. Es entwickelt sich ein Zusammenhalt der Menschen weit über den Arbeitsplatz hinaus. Schon 1904 kommt es zur Gründung eines eigenen Sportvereins. Die daraus entstandene Fußballabteilung ist heute europaweit bekannt. Bayer 04 Leverkusen, die sogenannte Werkself. »1904 ist auch das Jahr, in dem ein neues Logo eingeführt wird, das berühmte Bayer-Kreuz. Es wird auf die Aspirintablette geprägt. Damit setzt es sich als weltweites Markenzeichen durch, besonders in den USA. Dort hat Bayer ein Jahr zuvor die Farbenfabriken in Albany übernommen, in die Firmengründer Friedrich Bayer bereits 1865 investiert hatte. 1912 wird Karl Duisberg Generaldirektor und die von ihm geplante Siedlung zum Firmensitz Bayers, aus dem eine ganze Stadt erwächst. Diese wird 1930 durch die Zusammenlegung mehrerer Gemeinden offiziell gegründet und erhält den Namen Leverkusen. Im Jahr 1913 ist Bayer das drittgrößte Chemieunternehmen in Deutschland.
nach der deutschen Solvay in Hannover und BASF in Ludwigshafen am Rhein. Bayer beschäftigt 10.600 Mitarbeitende, 7.900 von ihnen in Leverkusen. Der Reingewinn in diesem Jahr beträgt 16,8 Millionen Mark, heute etwa 110 Millionen Euro. Die Einführung von Aspirin 1899 leitet goldene Jahre für das Unternehmen ein. Bis 1913 vervierfacht sich der Bilanzgewinn. Generaldirektor Karl Duisberg schafft Bayer mit Leverkusen einen einzigartigen neuen Standort. Es scheint, als könnte nichts die deutsche Chemieindustrie stoppen, die fast 90% der weltweit verwendeten Textilfarben produziert. Doch die florierenden Exporte lenken davon ab, wie sehr sich die politischen Spannungen in Europa zuspitzen. Karl Duisberg ahnt nicht, dass der Sommer 1914 die deutsche Industrie von Grund auf verändern wird. Und Bayer befindet sich mitten im Auge des Sturms. Ende Juni 1914 in Leverkusen. Karl Duisberg sitzt im neuen Bayer-Hauptgebäude. Er ist inzwischen Generaldirektor und hat ein prunkvoll ausgestattetes Büro aus edlem Holz und Marmor. Ihm gegenüber sitzt Rudolf Mann, der einzige Kaufmann im Vorstand. Beide Männer sind 53 Jahre alt. Sie tragen teure Anzüge und voluminöse Schnauzbärte.
Fertig, Herr Mann, die neuesten Zahlen sind hervorragend.
Stimmt, seit Aspirin auf dem Markt ist, geht es steil bergauf. Und da kommt noch mehr. Wir haben schon über 8000 Patente.
Zum Glück haben wir unsere Patentabteilung. Ich kann mich ja nicht um alles selbst kümmern. Aber das hier, das ist es, was unterm Strich steht. Erfolg. Und den werde ich jetzt in der Schweiz genießen. Im wohlverdienten Urlaub. Herein.
Herr Duisberg, ich habe hier eine etwas ungewöhnliche Lieferung für Sie. Von einem Dr. Le Petit aus Mailand.
Duisbergs Blick fällt auf das, was seine Sekretärin in den Händen trägt. Eine volle Glasflasche und einen Briefumschlag.
Dr. Le Petit.
Bitte.
Ach ja, Le Petit, den habe ich 1896 in New York getroffen. Das ist Champagner. Wie viel hat er geliefert? 25 Flaschen?
Ganz richtig. Sie stehen nebenan.
Rudolf Mann schaut seinen Chef neugierig an, der den Umschlag mit einem Brieföffner bearbeitet.
Lieber Dr. Duisberg, hier mit... Dr. Le Petit hat mit mir gewettet, dass es in den nächsten 20 Jahren Krieg zwischen Deutschland und Großbritannien geben werde, weil wir wirtschaftlich zu mächtig werden. Ich habe dagegen gewettet.
Aber die 20 Jahre sind doch noch gar nicht vorüber.
Und trotzdem kommt der Champagner gerade recht. Meine Teuerste, reichen Sie uns doch bitte mal drei Gläser aus der Vitrine.
Mit Vergnügen.
So, und jetzt? So kann es in den Urlaub gehen.
Dr. Le Petit hat seine Wettschuld zu früh eingelöst. Noch im selben Monat, am 28. Juni, wird der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Er trifft die nicht vorbereitete Chemieindustrie in Deutschland mit voller Härte. Denn diese hat bis dahin etwa 85% ihrer Produktion ins Ausland verkauft. Durch den Krieg kommt die Farbstoffproduktion fast zum Erliegen. Medikamente, Munition und Ausrüstung für die deutsche Armee sind gefragt. Ende 1914 beginnt Bayer in der Nähe von Köln mit der Produktion von TNT. Mit 200 bis 300 Tonnen im Monat wird Bayer zum größten deutschen Sprengstoffproduzenten. Kritiker werfen Bayer vor, sich in dieser Zeit auch an der Produktion von chemischen Kampfstoffen wie dem tödlichen Chlorgas und Senfgas beteiligt zu haben. Das Unternehmen soll zudem von der Deportation zehntausender belgischer Zwangsarbeiter zur Arbeit in die deutschen Fabriken profitiert haben. Doch abseits von Kampf- und Sprengstoffen werden bei Bayer auch andere Produkte entwickelt. Unter dem Namen Uspolun bringt das Unternehmen 1915 sein erstes Schutzmittel für landwirtschaftliches Saatgut auf den Markt. Dieses Produkt bedeutet bei Bayer den Durchbruch für die Sparte der Agrarchemie, die 1892 mit einem Insektenvernichtungsmittel begonnen hat. Uspolun sichert Deutschland wichtige Ernten in Kriegszeiten. Aber Deutschland verliert den Krieg. Im Dezember 1918 wird das Bayer-Werk in Leverkusen von britischen Truppen besetzt. Die Nachkriegsjahre sind geprägt durch den Vertrag von Versailles, der Deutschland zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet. Die deutsche Währung verliert rasant an Wert. Es ist die Zeit der Hyperinflation und politischer Unruhen. Die deutsche Industrie muss sich etwas einfallen lassen, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Und dann lädt Karl Duisberg zu einem legendären Treffen. November 1924 in Leverkusen. Karl Duisbergs prachtvolle Villa liegt direkt gegenüber von Bayers Hauptgebäude. Der Hausherr trägt einen beigefarbenen Anzug und steht vor vielen mächtigen Männern der deutschen Chemieindustrie. Die haben es sich auf Bänken und Stühlen gemütlich gemacht, inmitten von Bildern und Plastiken, die Duisberg leidenschaftlich sammelt. Meine Herren, 29.088.608.438.262.251 Mark und 56 Pfennig. Das ist unsere Bilanzsumme von letztem Jahr. Und Ihre wird ähnlich ausfallen. Zum Glück ist die verrückte Inflation vorbei. Die Einführung der Rentenmark hat unsere Währung stabilisiert, aber unser Besitz im Ausland wurde zum Großteil enteignet. In den USA haben wir nicht einmal mehr das Recht am Namen Bayer. Wir müssen wieder mehr exportieren. Schon vor 8 Jahren haben wir unsere Interessengemeinschaft Farben gegründet, um besser zusammenzuarbeiten. Stattdessen machen wir uns weiter Konkurrenz. Der wichtigste Gast thront mit seinem schwarzen Anzug in einem gemütlichen Ledersessel und hält ein Glas Whisky in seiner Hand. Es ist Karl Bosch, Vorstandsvorsitzender der BASF. Damit ist er Chef von Deutschlands inzwischen größtem Chemiekonzern. Bosch wendet sich an Duisberg.
Ich stimme Ihnen ja grundsätzlich zu. Wir machen alle das Gleiche. Wir brauchen zu viel Personal und drücken uns gegenseitig die Preise. Aber ich verstehe nicht, warum Sie es plötzlich ablehnen, direkt miteinander zu fusionieren.
Ganz einfach. Damit können wir unsere Unabhängigkeit bewahren und viel flexibler wirtschaften. Deshalb bleibt mein Favorit die Holding. Alle wirtschaften unter einem Dach, aber mit den bewährten Strukturen.
Bosch lehnt sich nach vorne.
Und wer garantiert uns, dass nicht irgendwann jemand ausschert? Sie sagen selbst, dass unser größtes Problem das gegenseitige Bekenntnis ist. Das Commitment, wie die Amerikaner sagen.
Ja, das stimmt. Aber ich finde nach wie vor, dass...
Herr Duisberg, es ist doch schon längst beschlossen. Wir fusionieren. Es stellt sich nur eine Frage. Ist Bayer dabei?
Duisberg bebt innerlich. Er ist es nicht gewohnt, unterbrochen zu werden. Langsam lässt er seinen Blick durch die Reihen der Männer schweifen. Dann seufzt er.
Na schön. Im Interesse der deutschen Industrie. Sie sollen ihre Fusion bekommen.
Obwohl Karl Duisberg schon in den Jahren zuvor selbst immer wieder eine Fusion mit den anderen großen Chemiefabrikanten angeregt hat, würde er jetzt die modernere und flexiblere Holding bevorzugen. Doch Karl Bosch und die BASF sind der größere Fisch im Teich. Die Debatte der Großindustriellen wird als Rat der Götter in die Geschichte eingehen. Bisher hatte Duisberg den Vorsitz der vorher noch losen Interessengemeinschaft. Die soll nun ein einzelnes Unternehmen werden, mit Karl Bosch an der Spitze. Sechs Einzelunternehmen schließen sich formal zusammen. BASF aus Ludwigshafen am Rhein, Bayer aus Leverkusen, Agfa aus Berlin,
Höchst aus Frankfurt am Main, die chemische Fabrik aus Griesheim sowie die chemische Fabrik aus Irdingen. Die Unternehmen Casella aus Frankfurt am Main sowie Kalle & Co. aus Biebrich sind bereits so stark mit Höchst und anderen Firmen verbunden, dass sie ebenfalls Teil des neuen Unternehmens werden. Aus der Interessengemeinschaft entsteht die IG Farbenindustrie AG, kurz IG Farben. Die 641,6 Millionen Reichsmark Stammkapital wären heute um die 30 Milliarden Euro. Ein Gigant ist geschaffen, der nicht nur zu Deutschlands wichtigstem Unternehmen wird. Es ist der größte Wirtschaftskonzern Europas und das größte Chemieunternehmen der Welt. Die Firma Bayer als solche existiert nicht mehr. Das ehemalige Familienunternehmen Bayer hat mit Farben begonnen und sich als Aktiengesellschaft eine ganze Stadt geschaffen. Die Bayer-Familie ist dort neu definiert worden. Ihre große Stärke? Der Zusammenhalt. Nach dem Ersten Weltkrieg wird Bayer Teil der IG Farben. Ein Gigant, der nicht zu stoppen scheint. Der Drang zum Wachstum bleibt Bayer und der IG Farben Ansporn und Achillesferse zugleich. In Deutschland erhebt sich eine neue Macht, die nicht nur den Konzern, sondern ganz Europa beherrschen will. Ein neuer Weltkrieg bricht aus. Und schon bald wird die IG Farben sinnbildlich für die dunkelste Stunde der deutschen Industriegeschichte stehen. Das war Folge 1 von 4 von Imperium, die Bayer-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren willst über die Anfangszeit von Bayer, empfehlen wir dir das Buch Meilensteine, 125 Jahre Bayer, 1863 bis 1988 von Erik Ferk. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Daniel Jakob hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Justin Göde gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.